Prolog. Hoffnungen. 26. Juli 1552, NGZ.
Fass das Schott nicht an!
Matton Pikes Warnung kam zu spät. Mirasch Lato zog die Hand sofort zurück, doch die Temperatur war so hoch, dass er sich die Haut versengt hatte, ohne das Metall auch nur zu berühren. Mit einem leisen Fluch und einem umso lauteren Schmerzschrei fuhr Lato herum. Hinter ihm schlugen Flammen empor, verzehrten mit rasender Geschwindigkeit alles brennbare Material. Der verdichtete Kunststoff der Positronik-Terminals widerstand zwar dem tobenden Feuer im Augenblick, doch qualitativ weniger hochwertiges Material verschmorte bereits. Überall quollen fette schwarze Rauchwolken empor und breiteten sich aus. Lato trug nur eine schmucklose Bordkombination. Mit einem Raumanzug wären seine Chancen viel besser gewesen. Dann hätte er wenigstens Luft bekommen und der eingebaute Medikit hätte seine Haut versorgt. So aber. Pike machte zwei Schritte, packte ihn am Revers und zerrte ihn mit sich. Der gestandene Ingenieur für Energiekupplungen rang ebenfalls nach Atem. Sein Gesicht war rot angelaufen und kleine Adern, die auf seiner Stirn hervortraten, schienen jeden Augenblick explodieren zu wollen. Mirasch Lato sah sich um. Die VOH-7 war dem Untergang geweiht. Mehrere heftige Explosionen hatten den schweren Kreuzer der Zaun-Klasse so schwer erschüttert, dass fast alle technischen Sicherungen ausgefallen waren. Selbst für etwas so Banales wie einen Brand, nicht einmal Prallschirme standen zur Verfügung. Prallschirme, dachte Lato zynisch. Sie und andere normalenergetische Feldschirme konnten gasundurchlässig justiert werden, also die Atmosphäre zurückdrängen und damit einen Brand ersticken. Außerdem ließen sie sich auf Konturfunktion einstellen. Die Projektionsaggregate waren leistungsstark, energetisch autark und so klein, dass sie personifiziert und am Gürtel getragen werden konnten. Diese simplen Alltagsgegenstände wurden als Massenprodukte hergestellt, wodurch ihr Herstellungspreis gering war. Von daher hätte man große Raumschiffe mit Millionen davon ausstatten können. Im Falle eines Feuers würde sich so zielgerichtet ein Schirm aufbauen lassen, ohne dass der konstruktive Aufwand besonders ins Gewicht fiel. Hätte und würde, dachte er verzweifelt. Aber aus Kostengründen verzichteten die Tefroder weitgehend darauf. Sie setzten auf die klassische Methode, auf aufwendiger zu verlegende, aber erprobte und bewährte Rohrsysteme von Sprinkleranlagen und Millionen Tonnen an Wasser, die als Ballast transportiert wurden. Aber dieses Wasser konnte man auch anders verwenden. Auf terranischen Schiffen war es kaum besser, wie Lato aus eigener Erfahrung bestens wusste. Zwar verfügte jedes Schiff über Prallschirme, aber auch die Liga Freier Galaktiker betrieb beim Bau und der Konstruktion von Raumschiffen eine konservative Politik. Allerdings nicht bei der Vorata, dem Flaggschiff der Tefrodischen Flotte, also Vetris Molauts persönliches Schiff. Dort hatte man keine Kosten und Mühen gescheut. Das Ultraschlachtschiff war das Prunkstück des Tefrodischen Raumschiffsbaus, schließlich musste es mit den besten Modellen der konkurrierenden Mächte mithalten können.
Was für abstruse Gedanken gehen einem durch den Kopf, wenn man dem Tod ins Auge sieht.
Mirasch Lato schüttelte sich und konzentrierte sich wieder auf das Inferno um sich. Pike schrie etwas, doch Lato verstand es nicht. Das schreckliche Knistern des Feuers war zu laut geworden. Verwirrt nickte er und folgte dem Ingenieur, der durch den Gang zurückstürmte, vorbei an mehreren kleineren Brandherden, deren Flammen nach ihnen leckten. Von einer Bewegung zur anderen verlor Lato den festen Stand. Der Schwung seines Schrittes schleuderte ihn in die Luft. Fluchend wedelte er mit den Armen, um den freien Flug zu stabilisieren. Die Gravitatoren und Andruckabsorber mussten beschädigt worden sein, zumindest in diesem Bereich. Dadurch wies die Schwerkraft nicht mehr lediglich nach oben oder unten, sondern in jede beliebige Richtung, die sich, genau wie ihre Stärke, von Sekunde zu Sekunde ändern konnte. Lato spürte plötzlich einen beharrlichen Zug nach rechts. Er versuchte, dagegen anzukämpfen, den einmal eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Doch er hatte das Gefühl, sich durch Sirup zu bewegen, durch eine dicke, klebrige, träge Masse zu schwimmen, die ihm beträchtlichen Widerstand leistete. Unversehens schoss ihm das Wasser aus den Sprinklern mit brachialer Gewalt ins Gesicht, ehe es ebenso plötzlich wieder versiegte. Die Sprinkler arbeiteten nach dem Prinzip des schiefen Wurfs, waren auf eine funktionierende Schwerkraft angewiesen. Die VOH-7 war so stark beschädigt worden, dass der Wert der Schwerkraft immer geringer geworden war. Bei diesem kleinen Wert konnte nicht genug Wasser herausströmen, da es nur langsam zu Boden sank und die Brandherde erst mit mehreren Sekunden Verspätung erreichen würde, falls überhaupt. Und bei Schwerelosigkeit verhielt sich ein Feuer zudem völlig anders, weil es kein Oben mehr gab. Es war daher nicht mehr möglich, den Brandherd mit Wasser zu bedecken. Die Flammen loderten höher. Latos Haut fühlte sich an wie versenkt. Der schwere Kreuzer schien zu rollen, als stünde plötzlich alles Kopf. Unversehens hatte die Schwerkraft einen negativen Wert und die Sprinkler befeuchteten nur sich selbst. Lato spürte wieder einen Ruck. Pike hatte sich abgestoßen und schwebte nun langsam zu ihm hoch. In der Schwerelosigkeit wirkten seine Bewegungen gemächlich, fast zeitlupenhaft, bildeten einen abstrusen Gegensatz zu dem flackernden Schein der Flammen, die eine unaussprechliche Bedrohung ausstrahlten. Lato streckte die Hand aus und der Ingenieur griff nach ihr. Die leichte Berührung genügte, um Mirage Lato auf einen neuen Kurs zu bringen. Nun schwebte er langsam, aber unaufhaltsam der Wand entgegen, hinter der die Rettung lag. Er streckte eine Hand aus, um den Aufprall abzufedern. Und in diesem Augenblick setzte die Schwerkraft wieder ein. Mit einem lauten Schrei stürzte Lato zu Boden.